Na, haben Sie gut geschlafen? Vielleicht einen schönen Traum gehabt? Tja, der größte Feind des Träumens ist ja leider das Aufwachen. Dann wird uns klar, alles nur geträumt. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denjenigen Menschen, die der Meinung sind, dass sie so gut wie gar nicht träumen. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, keine Nacht vergeht ohne Traum, auch wenn wir uns morgens nicht daran erinnern. Warum? Weil wir das Träumen als eine Art geistige Hygiene brauchen. Wenn wir schlafen, dann arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren. Es mistet aus, sortiert neu und bestimmt, was es wert ist, ins Langzeitgedächtnis mitgenommen zu werden. Aber unsere Träume sind einfach nicht greifbar. Sie sind mal wunderschön, mal verwirrend und manchmal auch richtig furchteinflößend. Aber haben sie einen tieferen Sinn? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge.
Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Folge unseres Bettenried-Podcasts Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Yogalehrerin aus München und freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Dr. Dirk Schwerthöfer ist Psychiater und Somnologe. Er hat bis 2023 10 Jahre lang das Schlafmedizinische Zentrum der TU München geleitet und ist inzwischen für die Kliniken des Bezirks Oberbayern tätig. Er arbeitet derzeit als Oberarzt und stellvertretender Chefarzt an der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie des KBO Isar-Amper-Klinikums Region München. Er ist sowohl in der Forschung als auch der Patientenbetreuung tätig und beschäftigt sich dabei unter anderem mit den Voraussetzungen für gesunden Schlaf und den Besonderheiten des Schlafs im Alter. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Schwerthöfer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Ich liebe Träumen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich gehöre tatsächlich auch zu denjenigen Menschen, die, glaube ich, jede Nacht träumen. Und ich habe meistens das Gefühl, ich schlafe nie, weil mein Gehirn immer an ist. Aber mehr dazu später. Meine erste Frage ist jetzt erstmal, glaube ich, sehr naheliegend. Herr Dr. Schwerthöfer, können Sie sich an Ihren letzten Traum erinnern?
Das kann ich schon. Ich habe in der letzten Nacht geträumt, daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist ja schon mal was ganz, ganz Typisches. Das konnte ich in der Früh noch. Und ich weiß aber, weil es ein bisschen ungewöhnlicher war, dass ich vor 2 Nächten träumte, dass etwas Pelziges, Flauschiges in meinem Gesicht ist. Und ich erinnere mich, dass ich mir also da verschiedene Dinge dann da vorgestellt habe, die es sein könnten. Ein Hase und eine Spinne, hatte ich Angst. Dann schlief ich aber weiter und dachte, das kann nicht sein. Dann war es ein Bad. Und wachte dann auf und es war die Katze des Nachbarn, die im Bett war. Das ist jetzt ungewöhnlich, natürlich, aber führt einen auch gleich dazu, dass Sigmund Freud, über den wir wahrscheinlich später auch reden werden, weil es bei Träumen ja nicht ohne ihn geht, gesagt hat, dass der Traum den Schlaf hütet. Der Traum ist der Hüter des Schlafs. Und das, was ich mir im Traum so zusammen überlegt hatte, das hat dazu geführt, dass ich eine Zeit lang länger geschlafen habe, auf jeden Fall. Aber das war sicher ein ungewöhnlicher Traum, jetzt ja auch einen Auslöser hatte.
Ja. Also Träumen ist ja ein sehr komplexes Thema. Und meistens wacht man auf, wenn man sich erinnern kann und denkt sich totaler Quatsch. Also ein völliges Durcheinander, was man da so zusammengewürfelt hat. Generell wissen wir ja, glaube ich, schon, oder die meisten von uns, dass Träumen einen tieferen Sinn haben. Welchen denn? Also zum Start, warum träumen wir überhaupt?
So ganz grundsätzlich, wenn man sich den Träumen wissenschaftlich annähert, kann man immer eine neurobiologische Ebene sehen und eine psychologische Ebene. Also neurobiologisch ist es so, dass man verschiedene Schlafphasen hat. Man hat sogenannte REM-Phasen, die nach den schnellen Augenbewegungen, den Rapid Eye Movements benannt sind. Und in diesen Phasen wird besonders intensiv geträumt. Dann hat man auch die anderen Phasen, die werden als Non-REM-Phasen bezeichnet. Dazu gehört der Tiefschlaf zum Beispiel. Wenn Sie fragen, warum man träumt, man weiß also, dass man in diesen REM-Phasen besonders träumt. Und in diesen Phasen ist neurobiologisch die Voraussetzung besonders gut, dass man träumt. Das bedeutet, dass Teile des Gehirns, die zum Beispiel für Sinneseindrücke des Sehens, für visuelle Wahrnehmungen zuständig sind, da sehr aktiv sind. Dass Hirnregionen, die für die Gefühlsverarbeitung sehr wichtig sind, Träume haben ja oft einen sehr gefühlsbetonten Inhalt, auch da sehr aktiv sind. und dass dahingegen zum Beispiel die Bewertung und die rationale Kontrolle, die beim Menschen vorne im Stirnhirn sitzt, da nicht sehr aktiv ist. Also man fragt sich während des Träumens nicht immer, kann das denn sein, sondern man lässt es einfach so über sich ergehen. Also die Bedingungen sind fürs Träumen ideal, der Hirnzustand sozusagen. Wenn man sich fragt, wozu das Träumen denn dient, dann gibt es da ganz verschiedene Ideen. Freud hat gesagt, der Traum ist der Hüter des Schlafs. Das war ja dieses Beispiel, was ich Ihnen von meinem Traum erzählt hatte. Also der Traum ist zum Beispiel dafür da, dass wir nicht aufwachen. Er meinte, dass es unbewusste Impulse gibt, die so aufregend wären, dass man aufwachen würde. Aber der Traum findet eine Sprache, die so zu übersetzen, dass man beim Schlafen bleibt. Mhm. Es gibt andere Überlegungen, wozu man träumt, dass das Träumen zum Beispiel der Problemlösung dient. Wenn Sie aus dem Traum direkt aufwachen, dann sind Sie erstmal recht benommen und müde und das Hirn arbeitet noch nicht voll. Aber manche Fähigkeiten gehen dann sogar besonders gut. Zum Beispiel die Fähigkeit zu assoziieren, also vom einen aufs andere zu kommen, ohne groß drüber nachzudenken. Und man kann annehmen, dass man vielleicht Probleme, die man den ganzen Tag oder wochenlang gewälzt hat, durch neue Verbindungen und Assoziationen im Traum so verbindet, dass man dann Probleme tagsüber besser löst. Eine andere Theorie besagt, dass das Traumen wichtig für die Gefühlsverarbeitung ist, für die Affekte, wie man sagt. Das kennt man daher, dass man recht gemeine Experimente durchgeführt hat, dass man Menschen daran gehindert hat, in den REM-Schlaf zu kommen, in dem man ja so intensiv träumt, und festgestellt hat, dass die am nächsten Tag sehr reizbar und schlecht gelaunt waren und dass auch so die Regulation von Emotionen deutlich schlechter ging. Und es gibt ganz viele Theorien. Eine möchte ich vielleicht noch nennen, weil ja Träume doch häufig auch schon was, ja, auch was Beängstigendes haben können. Es gibt die Theorie, dass man sich solchen Ängsten auch im Traum aussetzt, in einem Zustand, wo man ja entspannt ist, die Muskeln sind ja auch da ganz entspannt, und dass man das sozusagen übt oder dass man sich desensibilisiert, wie man sagen würde. Das sind so ein paar Ideen dazu.
Aber können wir festhalten, dass wirklich jede Nacht jeder Mensch träumt oder nicht?
Also auch da gibt's ja Versuche, dass man in einem Schlaflabor, wo man verkabelt wird und feststellt, in welchen Schlafphasen man sich gerade befindet, eher in verschiedenen Schlafphasen die Probanden da aufweckt. Also zum Beispiel in dem REM-Schlaf, wo man weiß, dass man da sehr szenisch und bildhaft träumt, oder in anderen Phasen. Und eigentlich sagen die Probanden immer, dass sie irgendetwas träumen. Das unterscheidet sich dann. In den REM-Phasen ist es viel, viel bildhafter und zusammenhängender. In anderen Phasen ähnelt das mehr so kurzen Gedanken. Aber irgendeine mentale, geistige Aktivität ist da immer. Sie haben es auch schon angedeutet am Anfang. Träume sind ja so flüchtig. Man vergisst sie oft meistens. Also am wahrscheinlichsten ist es schon, dass man immer träumt, aber sich halt nicht immer dran erinnern kann.
Mhm. Aber Träume sind auch wichtig für die psychische Gesundheit, gehe ich schon davon aus, oder?
Unbedingt. Also man weiß, dass wenn man diesen Traumschlaf nachts verhindert, im Experiment zum Beispiel, dass die Stimmung darunter sehr, sehr leidet. Wenn man dann so Versuche zum Beispiel macht, wie man auf unangenehme Bilder zum Beispiel reagiert, dann sind die viel schwerer zu verarbeiten. Und man kennt das ja auch von sich selber. Also interessant in dem Zusammenhang ist zum Beispiel vielleicht, dass wenn man Träume sich erzählen lässt oder auswertet, dass doch ja über die Hälfte der Träume negative Inhalte haben. Irgendwie negative. Also ein Viertel der Menschen sagen...
Leider ja.
Bei Ihnen auch?
Bei mir auch.
Also ein Viertel der Menschen sagt, das ist positiv, oder ein Viertel sagt neutral. Das meistens ist negativ. Aber das Gefühl am nächsten Tag, das Gefühl nach dem Traum, wird überwiegend als positiv bezeichnet. Das hat was mit der Stimmung zu tun, auch auf jeden Fall. Das ist die Beobachtung und das ist auch das, was die Wissenschaft rausgefunden hat.
Sehr interessant. Das ist jetzt vielleicht sogar zu tiefenpsychologisch meine Frage. Aber ich würde mich jetzt als Person als sehr offen bezeichnen und ich muss, wenn es mir schlecht geht, also ich muss mit meinen Freunden, mit dem Umfeld über alles sprechen. Also ich bin niemand, der, ich kann es gar nicht anders. Wenn es mir schlecht geht, rede ich darüber, lass meinen Gefühlen freien Lauf und ich träume sehr viel oder ich erinnere mich extrem eigentlich an alle meine Träume. Und mein Mann zum Beispiel, der ist sehr geerdet, der ist emotional, sage ich mal, wie könnte ich, unaufgeregt. Und er behauptet, er träumt nie. Hat man dafür eine Erklärung? Das kann man sagen, dass Leute, die offen mit ihren Emotionen umgehen, auch mehr sich an Träume erinnern können und Personen, die Emotionen mehr verdrängen, nicht? Oder ist das irgendwie jetzt Küchenpsychologie?
Also da sind sie ja erstmal jetzt zu beneiden, wenn sie sich auch an die Träume erinnern können und das auch angenehm ist. So einfach, dazu wüsste ich nichts, dass Offenheit mit viel Träumen einhergeht. Also man hat, man weiß, dass wenn man zum Beispiel, ja, zu Albträumen oder zu angstvollen Träumen neigt, dass sich das schon häufiger bei Personen ist, die eine ängstliche Persönlichkeit haben oder zum Beispiel, oder sich schlecht abgrenzen können.
Das würde passen bei mir.
Würde passen. Bei dem, was Sie über sich und Ihren Ehemann erzählt haben, da schwingt er dann auch gleich mit, ob Frauen und Männer, ob da ein Unterschied ist. Nein, das ist es nicht in der Häufigkeit.
Ist nicht so.
Es ist ja auch so ein Wille. Also einerseits ist es auch so ein Interesse und ein Wille, sich damit zu beschäftigen. Also man kann sich ja wirklich anstrengen. Was habe ich heute Nacht geträumt? Und dann gibt es auch Menschen, die sich da schon auch sehr damit beschäftigen. Und es ist auch Training, auch wenn es erstmal in dem Zusammenhang vielleicht ja ein bisschen schulmäßig klingt. Es ist auch Training. Es gibt Menschen, die Traumtagebücher führen und das immer aufschreiben. Und da weiß man schon, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kriegt man es dann auch hin, sich dran zu erinnern. Vielleicht geht es in die Richtung.
Also was auf jeden Fall phänomenal ist, ich weiß nicht warum, aber ich träume immer von ganz extremen Gebäuden und Häusern. Und Jahre später bin ich wieder dort. Also ich erinnere mich an die Orte, wo ich war in Träumen. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit weg. Ja. Wir wollen jetzt nicht in die negative Richtung abdriften, aber trotzdem habe ich noch eine Frage zu dem Thema Albträume. Sind die auch wichtig oder sind die tatsächlich auch negativ behaftet? Weil nach einem Albtraum geht es einem ja meistens eher ein bisschen schlechter als nach einem schönen Traum.
Die Grenze vom unangenehmen Traum oder vom ängstlichen Traum zum Albtraum ist ja fließend. Also gut, es gibt Albträume, die eindeutig negativ sind. Das bedeutet also ganz unangenehme Emotionen und Angst einflößend mit Aufwachen sogar. Da sind wir eindeutig beim Albtraum. Aber die Grenze von ein bisschen unangenehm, ängstlich ist fließend. Und es gibt ja auch die Theorie, dass man sich dem, was man im Alltag nicht gut aushalten würde, zum Beispiel, weil man viel zu viel Adrenalin dabei pumpen würde und viel zu aufgeregt wäre, in dem Zustand des Schlafs, des Traums besser verarbeiten kann und sich dann dem so nähert, dass man sich dem aussetzt und dann geht's tagsüber besser. Also so gesehen hat das einen Sinn. Ob die Albträume, die extremen Albträume, die den Schlaf verhindern, einen Sinn haben, da kommt man ja dann wirklich schon ins Psychologische oder Psychoanalytische rein. Das kann ich Ihnen so nicht sagen, weil ich mich eher damit dann beschäftige, was man dann tut und wie man sowas behandelt. Und da gibt es sehr gute Behandlungsmethoden.
Gäbe es da so ad hoc ein paar Tipps, wenn jetzt jemand oft Albträume hat, wie man das vielleicht vermeiden kann? Vielleicht hat es auch was mit Ernährung zum Beispiel zu tun oder Sport oder so?
Ja, das ist generell gut, wenn es um gesundes Schlafen geht. Aber wenn jetzt jemand wirklich schon viel probiert hat und sehr unter Albträumen leidet, weil er jede Nacht, weil es den ganzen nächsten Tag auch negativ färbt und auch schlecht schläft, weil er aufwacht, gibt es sehr, sehr gute Behandlungsmethoden dafür. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Imagery Rehearsal Therapie, bei der man sich zunächst einmal den Albtraum vergegenwärtigt, ihn aufschreibt, vielleicht zeichnet. Mit Kindern macht man sowas häufiger, wenn da zum Beispiel Menschen sind, die furchteinflößend sind, dass man versucht, sie zu zeichnen und sich erstmal dem tagsüber in einem entspannten Zustand dem aussetzt. Zum Beispiel mit einer Entspannungsübung, einer Muskelentspannungsübung zum Beispiel. Und dann versucht man das vielleicht nochmal ein bisschen abzuwandeln, zu modifizieren und nochmal zu zeichnen. Man kann das auch überspringen, das Zeichnen. Und direkt dahin gehen, dass man versucht, sich den Traum nochmal zu vergegenwärtigen in einer entspannten Situation und sich Alternativen zu überlegen. Wenn man verfolgt wird, geht man nicht nach rechts, sondern nach links. Vielleicht bleibt man stehen oder vielleicht geht man von dem weg, was einem Angst macht. Und diese psychotherapeutischen Methoden sind ja häufig mit Mühe und Arbeit verbunden. Und dann muss man das 3-4 Mal am Tag üben, direkt auch vor dem Schlafen am besten. Klingt einfach, funktioniert aber gut.
Okay.
Dass dann Träume wirklich das sogenannte Traumskript, der Inhalt, umgeschrieben werden können.
Vielen Dank, Herr Schwerthöfer, für die sehr hilfreichen Tipps. Hier möchte ich Sie, liebe Zuhörer, jetzt auf den zweiten Teil der Podcast-Episode hinweisen, in der wir unter anderem klären werden, was es mit luzidem Träumen auf sich hat und uns mit dem Thema Traumdeutung näher beschäftigen. Passende Links zu wichtigen Informationen rund um das Thema Träume finden Sie in unseren Shownotes. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gespannt auf unsere Fortsetzung.
Besser schlafen. Das war der Podcast Expertentalk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.